Es ist ein wunderschöner Morgen. Die Sonne strahlt von einem nahezu wolkenlosen Himmel und wie immer nach einem nächtlichen Regen scheint die Luft frischer, geradezu rein zu sein. Und sie glaubt, den nahegelegenen Starnberger See zu riechen. Ein Gefühl, als könne sie die ganze Welt umarmen. Sie schlürft lauwarmen Tee mit Milch und einem halben Löffel braunem Zucker aus ihrem Lieblingsbecher, dessen Glasur eine prächtige Sonnenblume ziert. Sie seufzt und es ist keiner dieser Seufzer, der die Ungerechtigkeiten der Welt beklagt oder eigenes Ungemach, sondern Ausdruck unbeschwerten Wohlbehagens. Und wieder einmal beglückwünscht sie sich, dass sie seinerzeit das Risiko nicht scheute, sich in kosmischer Gewissheit einer prosperierenden Zukunft für das Häuschen mit der kleinen Terrasse und einem Garten bis über beide Ohren zu verschulden. Die Größe des Gartens hält den zur Pflege erforderlichen Aufwand in Grenzen. Sicher, ohne Herrn Kaiser, den Filialleiter der Raiffeisenbank, der damals schon ihr Klient war und sich mächtig für sie ins Zeug legte, wäre das nicht möglich gewesen. Reine Magie, der richtige Mann zur richtigen Zeit an den wichtigen Schalthebeln. Nachlässig streift ihr Blick die Zeitung, die gefaltet und unbeachtet auf dem runden, weiß gestrichenen Metalltisch, den sie letzten Herbst auf dem Flohmarkt gekauft hatte. Der Kerl mit dem Schmierbauch und zottligen Haaren, die Wasser und Shampoo dringend nötig hatten, hatte ihr versichert, der Tisch wäre aus Südfrankreich, was den hohen Preis rechtfertigen sollte. Und die Schlagzeile? Blutbad im Penthouse. Dr. Friedemann Wunder ermordet. Bestätigt sie in der Auffassung, die gedruckten Botschaften energetischen Wahnsinns zumindest für einen Tag zu ignorieren. Ihr Blick wandert durch den malerischen Garten. Sie liebt dieses chaotische, halb verwilderte Wuchern und die kleine Rasenfläche, die aussieht wie eine Wildblumenwiese. Doch wie ferngesteuert, geradezu magisch angezogen, dreht sie sich ein wenig, der türkisblaue Korbstuhl ächzt, greift nach dem Blatt und liest. München. Gestern Nacht wurde der bekannte Schönheitschirurg und Society-Löwe Dr. Dr. Honoris Causa Friedemann Wunder in seinem Penthouse auf bestialische Weise ermordet. Ein anonymer Anruf hatte die Polizei alarmiert. Das entmannte Opfer lag völlig nackt auf dem Bett. Seine Hände und Füße steckten in Fesseln, die an den Bettpfosten befestigt waren. Auf dem großen Wandspiegel stand Mörder geschrieben, wahrscheinlich mit dem Blut des Opfers. Am Tatort wurde Marie-Louise M. festgenommen. Als die Polizei eintraf, hatte sie einen Dolch in der Hand, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln soll. Man geht davon aus, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. Weiter Seite 3. Dann sind da noch zwei Fotos. Ein Mann, das Alter schwer einzuschätzen. Und daneben das Bild einer Frau mit einem wagenradgroßen Hut, der wunderbar in eine Hollywood-Produktion der 30er gepasst hätte. Über den Augen ein breiter schwarzer Balken. Marie-Louise M. Marie-Louise M. murmelt sie, hebt den Kopf, starrt einen Moment ungläubig ins bunt gesprenkelte Grün, wieder auf die Fotos, liest den Text noch einmal, Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort. Ein kalter Schauer durchläuft ihren zarten Körper. Er ist so filigran, dass hinter ihrem Rücken schon getuschelt wurde, sie sei magersüchtig. Und es scheint, als wären die Dämonen finsterer Nächte zu neuem Leben erwacht. Aber ich kann es nicht glauben, das ist doch Chloé, Chloé Caldo. Sie sitzt da, wie erstarrt, der Tee schmeckt bitter und einen Augenblick scheinen alle Farben getilgt. Die Welt schwarz-weiß, wie Chloés Seele. So nannte sie immer Chloé, Chloé Caldo. Dieser Name schien ihr weitaus treffender als Marie-Louise Müller. In seiner Banalität total abwegig für eine so schillernde Persönlichkeit. In ihrem ganzen Leben ist ihr noch nie ein Mensch begegnet, dessen Zwiespältigkeit so offen zutage tritt, bei dem Licht und Schatten so nahtlos, beinahe unmerklich ineinander fließen und der keinerlei, auch nicht die leisesten Anstalten unternimmt, dies zu verbergen. Gedanken wirbeln durcheinander, ordnen sich, einem Puzzle gleich zu jenem Sommertag vor 5 Jahren, eine Stimmung wie heute, wolkenloser blauer Himmel, lauer Wind, die Vögel zwitschern. Eine Einladung, die Notwendigkeiten des Alltags den Rücken zu kehren und die Seele baumeln zu lassen. Ihre Tochter war damals 4 Jahre alt und sie lagen auf einer Wiese am Starnberger See. Zu der Zeit lebten sie in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in der Adolf-Kolping-Straße, unweit des Hauptbahnhofs, und Marina nutzte jede Gelegenheit, hauptsächlich wegen Laura, der stickigen Hitze der Stadt zu entkommen. Sie träumte, Nein, es war mehr als ein Traum, eine Vision, ein Ziel, und sie war absolut sicher, dass sie es eines Tages erreichen wird. Ein Haus in dieser ländlichen Idylle. Laura versuchte sich an einer Sandburg. Plötzlich brach eine zänkische Stimme in das gleichförmige Raunen dezent geführter Gespräche, hin und wieder übertönt vom Juchzen im Wasser planschender Kinder. »Du hast keine Ahnung, was eine Frau braucht. Glaubst tatsächlich, du brauchst nur deinen Luxus-Picknickkoffer und lauwarmen Champagner auspacken und alles ist wieder gut. Aber so einfach ist das nicht. Du sollst nur zuhören. Wenn ich was sage, meine Probleme löse ich schon alleine.« »Bewahre Kontenance, meine Liebe, die Leute schauen schon herüber,« zischt der korpulente Mann im weißen Leinenanzug. Augenscheinlich hatte er Marinas neugierige Blicke bemerkt, setzte eine große Tasche auf den dünnen Rasen, durch den hellbraune Erdflecken schimmerten, zerrte ein weißes Taschentuch aus der Hosentasche, lüftete den Panama-Hut und wischte Schweißperlen von der Stirn und seiner Glatze. Die Frau, deren Figur dem fleischigen Ideal einer 50er-Jahre-Sexbombe entsprach, trug einen kurzen Rock, ein noch knapperes Oberteil und auf dem Kopf einen großen Hut mit riesiger Krempe und einem Tüllrand, der über ihre Augenbrauen reichte, alles in pink-rosa. Lange honigblonde Haare umspielten ihre sanft gebräunten Schultern. »Arno, komm her, hier ist es schön und trödle nicht so rum!« Der Mann stopfte das Taschentuch in die Gesäßtasche seiner Hose, nachdem er das Schweißband gründlich trocken gerieben hatte, rückte den Hut auf seinem blanken Schädel zurecht, bückte sich, holte eine akkurat gefaltete Decke aus der Tasche, schüttelte sie umständlich, als wolle er den Staub von Jahrzehnten entfernen, und breitete sie mit einer Geste aus, die sagen sollte: »Gnädige Frau, es ist angerichtet.« Die Frau mit dem Hut machte es sich bequem, klopfte mit der Hand auf den Boden, eine Geste, die der Aufforderung an einen Schoßhund glich, gehorsam an Frauchens Seite Platz zu nehmen, woraufhin der dicke Mann sich neben der schrillen Schönheit zu Boden plumpsen ließ. »Reib mir den Rücken ein, mein kleiner Brummelbär!« Sie fischte eine Sonnenölflasche aus der Handtasche, ebenfalls pink, allerdings eine Nuance dunkler als ihre Kleidung und die Riemchensandalen an den erstaunlich zarten Füßen mit den sorgfältig pedikürten Zehennägeln, die ebenfalls in ihrer Lieblingsfarbe lackiert waren, und reichte sie ihm. Ohne eine Miene zu verziehen, nahm der Mann die Flasche, öffnete umständlich den Deckel und träufelte eine ordentliche Menge auf seine Handfläche. »Bitte verteil das Öl sorgfältig, du weißt, meine Haut ist sehr empfindlich.« »Was soll das, Chloe? Ich bin nicht dein dummes Tiek. Lass mich einfach machen. Bis jetzt hast du dich noch nie beschwert,« murrte der Mann und fing an, ihren Rücken zu bearbeiten. Mittlerweile hatte Laura ihr Bauvorhaben unterbrochen und sich ungeachtet des gereizten Geplänkels dem seltsamen Paar genähert. Fasziniert starrte sie unverwandt diesen gewaltigen, bonbonfarbenen Hut an. Die Frau schien die Blicke des Kindes zu spüren. Sie drehte den Kopf und die knallrot geschminkten Lippen zauberten ein freundliches Lächeln in ihr Gesicht. Marina fühlte sich unbehaglich. Die beiden da drüben sahen nicht aus, als wären sie ausgesprochene Kinderfreunde. Sie wollte gerade den Mund öffnen, ihre Tochter zu sich beordern. Da kam ihr die Fremde zuvor und sagte, die Stimme nun warm und einfühlsam: »Gefällt dir mein Hut? Wie heißt du denn?« »Ich bin Laura, und wer bist du?« »Ich heiße Chloe. Willst du ihn mal aufsetzen?« »Au ja«, rief Laura und hüpfte begeistert auf und ab. Die Frau, die sich Chloe nannte, Marina vermutete, dass es ein Künstlername oder so etwas ist, nahm den Hut ab und schüttelte den Kopf, dass die Haare flogen. Arno beendete seine Bemühungen, zarte Haut vor harter UV-Strahlung zu schützen. Chloe zog den Hut über das kastanienbraune Haar des Mädchens, lachte gekünstelt, als der Lauras Augen verdeckte, und schob ihn schließlich in deren Nacken. Laura kicherte und zupfte behutsam an rosa Tüll. »Ist das deine Mama da drüben?«, fragte Chloe und nickte in Marinas Richtung. Ohne Lauras Antwort abzuwarten, rief sie:
»Ein ganz bezauberndes Kind! Sie haben eine überaus liebreizende Tochter!«
Sie suchte Marinas Augen. Ihre Blicke trafen sich, ruhten einen winzigen Moment, der Marina wie einer dieser magischen Zeitdehnungen vorkam, ineinander, und zum ersten Mal spürte sie die seltsame Anziehungskraft dieser exaltierten Frau. »Setzen Sie sich doch zu uns!« Ohne darüber nachzudenken, beinahe wie ferngesteuert, erhob sich Marina, ging zu der Decke, die wie ein sehr dünner orientalischer Teppich aussah, und setzte sich wie selbstverständlich neben Chloé. Arno kramte eine Flasche Sekt aus seiner voluminösen Tasche. Marina fragte sich, was für Überraschungen diese wohl noch verbergen könnte, öffnete sie und entschuldigte sich wortreich wegen der weißen Plastikbecher. Chloé entpuppte sich als geistreiche Erzählerin, überschwemmte Marina förmlich mit amüsanten Anekdoten, derweil Arno mit Laura herumalberte, was Marina diesem kleinen feisten Mann nicht zugetraut hätte. Die Zeit verging wie im Fluge. Nach der zweiten Flasche in der Abenddämmerung nannten sie sich beim Vornamen. Ohne das übliche Verbrüderungsritual und meine Liebe tauschten Visitenkarten, versicherte einander, dass man die nächsten Tage anrufen werde und verabschiedete sich mit Bussi links, Bussi rechts. Wochen später klingelte das Telefon. »Hier, Chloé Caldo, du erinnerst dich, der roséfarbene Hut.« »Oh ja«, erwiderte Marina zögernd, und dann waren da plötzlich Chloés Augen, die Farbe hätte sie nicht nennen können, und dieser eigenartige, suggestive Blick. Chloé plapperte munter weiter, wie seinerzeit auf der orientalischen Decke, dann stockte der Erzählfluss und sie bemerkte völlig aus dem Zusammenhang heraus, »Ich habe auf seiner Karte gelesen, dass du Aura-Behandlungen machst. Hast du einen Termin für mich?«
»Ja, gerne. Wann willst du kommen?«
Es blieb nicht bei einer Sitzung und Chloé empfahl sie weiter an Leute, die in sind, die meisten ein wenig blasiert, aber auch gewisserweise Trendsetter, zumindest für die, die sich einbilden, jemand zu sein in der Münchner Schickeria, und wenn sie es genau betrachtet, hatte damit ihr finanzieller Aufstieg begonnen. »Unmöglich«, murmelt sie und erhebt sich. Der Tee ist kalt und sie schüttet ihn auf die Wiese. Der auffrischende Wind presst die kühle, dunkelrote Seide des Kaftans gegen ihren nackten Körper. Sie schüttelt den Kopf. Ihre gespreizten Finger fahren durch das schulterlange braune Haar. Nein, unvorstellbar. Sowas passt einfach nicht zu Chloé. Nicht, dass sie ihr keinen Mord zutrauen würde. Jeder ist in einer Grenzsituation fähig, einen Mord zu begehen. Davon ist Marina überzeugt. Doch die Art und Weise, das ganze Blut, einfach ekelhaft und unästhetisch. Ja, unästhetisch. Sie müsste vollkommen besudelt gewesen sein, und das bringt sie einfach nicht zusammen. Mit der Chloé, die sie kennt, die hätte nach Gift gegriffen, möglichst exotisch, schwer nachweisbar. Der Singsang des Telefons drängt sich in ihre Grübeleien, erst fern, dann immer näher, drängend. Gedankenverloren geht sie ins Haus und greift nach dem Hörer. »Marina Faustin«, meldet sie sich. »Emilie hier, Emilie Adler. Hallo Marina«, erklingt die Stimme an ihrem Ohr. »Hey, Emily, wie geht's? Hab lange nichts von dir gehört.« Emilie scheint zu überlegen. Marina hört ihren leichten Atem. Schließlich sagt sie, und es klingt fast wie eine Entschuldigung, »hatte jede Menge um die Ohren, weiß immer noch nicht, wo mir der Kopf steht, aber weshalb ich eigentlich anrufe.« Wieder eine Pause, länger, eine gewichtige Auszeit, und Marina fragt sich, was jetzt wohl kommen mag. »Du kennst doch Chloé Caldo, hast sie mal erwähnt. Ist schon länger her. Lange Rede, kurzer Sinn, die Frau ist gestern Nacht festgenommen worden wegen Mordverdacht.« »Ja, ja, ich weiß, habe es eben in der Zeitung gelesen.« »Ihre Anwältin, kompetente Frau übrigens, Dieter, Verena Dieter, kann ich nur empfehlen, falls du mal eine brauchen solltest. Also, die hat mich beauftragt, ein psychologisches Gutachten zu erstellen. Wahrscheinlich will sie auf verminderte Schuldfähigkeit plädieren.« »Mal im Ernst, Emily«, unterbricht Marina. »Ich glaube nicht, dass Chloé den Mord begangen hat. Dazu ist sie nicht fähig. Intrigen spinnen, Lügen verbreiten, Betrug und sowas. In Ordnung. Aber so bestialisch? Unmöglich. Denk mal darüber nach, und welcher Mörder lässt sich am Tatort festnehmen mit der Waffe in der Hand?« Wie dem auch sei, Emilies Stimme klingt ungeduldig, als wolle sie das Gespräch schnell hinter sich bringen. »Du kennst doch da noch ein paar andere Frauen, hast du jedenfalls gesagt. Sowas wie Freundinnen von ihr?« »Ja, ja, schon richtig, aber was haben die damit zu tun?« »Hm, ich habe mir gedacht, hoffe nicht, dass es zu viel verlangt und dir stimmt alle zu. Red nicht rum, was sollen wir tun?« »Wie gesagt, ich habe mir gedacht, ihr könntet vielleicht ein Tonbandprotokoll erstellen, wie ihr die Frau Marie-Louise Müller erlebt habt. Meinst du, das ist möglich?« »Ich muss mit den anderen reden, was die davon halten.« »Und was denkst du?« »Kein Problem für mich. Hoffe, die anderen haben auch nichts dagegen. Werde sie anrufen.«
Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mir das helfen würde.
Sei mir nicht böse, Emily, aber ich muss das erst mal verdauen. Ich rufe dich an, sobald ich mit den Mädels gesprochen habe.
Marina drückt den Hörer in die Basisstation.
Press die Fingerspitzen gegen die Schläfen.
Energetisch verheerend, diese unappetitliche Geschichte mit Marie-Louise Müller alias Chloe Caldeau.